Bevor ich ins Thema springe, hier ein Hinweis in eigener Sache. Wusstest du, dass ich im September meine Online-Angehörigengruppe starte? Damit möchte ich all jenen eine Plattform geben, die gegenseitige Stärkung suchen und die sich austauschen möchten, weil sie sich in ihrer Situation als Angehörige eines psychisch erkrankten Menschen alleine fühlen. Alle circa 5 bis 6 Wochen gibt es ein Live-Treffen auf Zoom mit mir und jeder Abend steht unter einem Oberthema, zu dem es dann erstmal einen Impuls von mir gibt und anschließend genügend Raum zum Erfahrungsaustausch und für deine Fragen. Wenn das etwas für dich ist, dann schau doch einmal auf meiner Internetseite vorbei, www.praxisfahnemann.de unter dem Reiter Online-Angebote. Da kannst du deine Teilnahme auch direkt buchen. Und natürlich verlinke ich dir das Ganze auch nochmal in den Shownotes. So, jetzt geht's aber los mit einer neuen Folge von Angehört. Und heute beantworte ich die häufigsten Fragen, die Angehörige stellen. Herzlich willkommen bei Angehört, deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst, mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Angehört. Ich bin Maria Fahnemann und in meiner Praxis für Kunsttherapie und kreative Traumatherapie begleite ich zu einem großen Teil Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Ich habe dieses Mal ein kleines Experiment gewagt. Und zwar habe ich das Internet befragt, also ich habe die KI befragt, weil das ist ja so ein Thema in aller Munde im Moment. Und zwar habe ich gefragt, was sind denn die häufigsten Themen, die Angehörige interessieren, Angehörige psychisch erkrankter Menschen? Und diese Fragen greife ich auf und beantworte sie einmal aus meiner Erfahrung heraus und habe mich nochmal so ein bisschen abgesichert mit Expertenwissen, also habe nochmal ein bisschen nachrecherchiert. Frage Nummer 1. Mache ich die Krankheit schlimmer, wenn ich das Gespräch anbiete und wenn ich nach der Erkrankung frage? Ist laut künstlicher Intelligenz eine der häufigsten Fragen, die Angehörige so stellen. Und auch in meiner Praxis ist das eine Frage, die ich sehr, sehr häufig höre. Also, machst du die Sachen schlimmer, wenn du sie ansprichst? Nein, ganz im Gegenteil. Nicht nur ich, sondern auch andere Experten empfehlen ausdrücklich, immer wieder das Gespräch anzubieten. Dabei geht es auch darum, natürlich Verständnis für die Situation zu signalisieren und aber gleichzeitig deinem Bedürfnis nachzukommen, ein bisschen herauszufinden, wie geht es dem anderen wirklich, sofern er das überhaupt erklären kann. Das heißt, frag durchaus immer wieder einfühlsam nach, fordere so ein bisschen zum Reden auf und höre dann auch geduldig zu. Das gilt übrigens besonders oder auch bei Suizidgedanken. Es gibt so das Vorurteil, wenn jemand Suizidgedanken äußert oder man als Außenstehender den Verdacht hat, er oder sie könnte sich mit dem Thema gerade beschäftigen, dass man die Dinge schlimmer macht, wenn man es anspricht. Wenn man also fragt, ganz konkret, sag mal, kann es sein, dass du dich mit dem Gedanken rumschlägst oder beschäftigst, deinem Leben ein Ende zu setzen oder dir etwas anzutun? Das Vorurteil dazu lautet, man bringt den anderen erst auf, in Anführungsstrichen, dumme Gedanken, wenn man das erwähnt. Das ist erwiesenermaßen nicht der Fall. Das heißt, selbst bei Suizidverdacht ist es hilfreich, das Gespräch dazu anzubieten, weil es eben sehr, sehr erleichternd sein kann, darüber überhaupt sprechen zu dürfen, wenn man betroffen ist von Suizidgedanken. Aber auch wenn Suizid gar nicht im Raum steht oder Suizidgedanken gar nicht im Raum stehen, ja, du darfst und du sollst sogar fragen, wie geht es dem anderen und was ist da eigentlich gerade los? Aber eine kleine Ergänzung. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass die Erkrankung nicht euer einziges Gesprächsthema ist. Ich glaube, ich habe das in der ein oder anderen Podcast-Folge schon immer wieder mal so erwähnt und betont. Auch wenn es das Thema ist, was dich gerade vielleicht am allerstärksten beschäftigt. Berichte dennoch durchaus auch weiterhin von deinem ganz normalen Alltag. Besprecht Alltägliches miteinander und das kann die Einkaufsliste sein oder wer holt die Kinder vom Kindergarten ab oder eben all das, was gerade so normalerweise anliegt. Also schließe auch einen psychisch erkrankten Angehörigen nicht von diesen Themen aus, sondern ganz im Gegenteil. Darin schließt sich direkt die nächste Frage an, nämlich: Bin ich zu aufdringlich, wenn ich immer wieder das Gespräch anbiete? Es passt so ein bisschen zu dem Zusatz, den ich gerade gesagt habe, die Erkrankung sollte nicht euer einziges Thema sein. Deshalb kommt es hier ein bisschen darauf an, das richtige Maß zu finden. Wie schon eben gesagt, es geht darum, Verständnis zu signalisieren, ohne zu bedrängen. Und natürlich gehören dazu auch so, ich sag mal, allgemeine Höflichkeitsregeln. Das heißt, bleib freundlich, zugewandt und damit hast du in der Regel eher die Chance, dass auch dein Gesprächspartner oder deine Partnerin sich auf ein Gespräch einlässt. Und ich mag dich dazu einladen, bleib authentisch. Das heißt auch, du musst deinen erkrankten Angehörigen jetzt nicht wie ein rohes Ei behandeln. Benenne durchaus auch deine Unsicherheit oder deine Bemühungen, alles richtig machen zu wollen und auch, dass du weißt, dass das eigentlich gar nicht möglich ist. Also wenn du nicht so genau weißt, wie spreche ich denn das Thema an, sag das doch einfach dazu und sag du, ich würde da gerne mal drüber sprechen, aber ich weiß gar nicht so genau, was ist denn jetzt der richtige Ton oder was sind die richtigen Vokabeln. Je mehr du dich dahingehend öffnest, desto mehr öffnest du insgesamt die Gesprächsatmosphäre und desto mehr gibst du euch beiden die Chance, wirklich ein wenig miteinander ins Gespräch zu kommen. Die dritte Frage, also eigentlich bauen die alle total gut aufeinander auf, die Fragen: Wann ist eigentlich der richtige Moment? Wenn die Stimmung gerade entspannt ist oder bei schlechter Stimmung? Zunächst einmal, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt für ein Gespräch. Da gibt's einfach keine Patentrezepte. Es ist nämlich wichtiger, überhaupt im Gespräch zu bleiben, als immer auf den richtigen Zeitpunkt zu lauern. Wenn dir etwas auf dem Herzen liegt, dann sprich es an. Genauso wie wenn dir etwas Freude bereitet hat, erwähne das. Also nicht warten, oh, heute Abend, wenn wir beim Abendessen gemeinsam sitzen, dann spreche ich das mal an, sondern verlass dich da ein bisschen auf deine Intuition. Also ein Grundsatz bei der Kommunikation ist trotz allem nicht schlecht. In einer akuten Streitsituation ist es oft besser, erstmal eine kleine Pause einzulegen. Also auch den Streit zu pausieren, um später den Gesprächsfaden noch einmal aufzunehmen. Denn es ist so, wenn wir uns gerade streiten, dann geht so quasi unser ganzes System in den Selbstverteidigungsmodus. Und wenn wir sehr erregt sind, aka wütend, dann sind wir gar nicht in der Lage, also dann ist unser Gehirn gar nicht in der Lage, gleichzeitig rational zu denken. Also in einem akuten Streit lieber mal die Reißleine ziehen und sagen, ich glaube, wir machen hier mal eine Pause oder wir unterbrechen das jetzt hier mal. Ich muss jetzt erstmal runterfahren und würde gerne später auf das Thema noch einmal zurückkommen. Die nächste Frage. Was mache ich, wenn er oder sie dicht macht, also der psychisch erkrankte Angehörige, und sich noch mehr zurückzieht? Dazu möchte ich dir zunächst mal mitgeben, die Reaktion des anderen liegt nicht in deiner Hand. Bleib trotzdem da im Sinne von in der Nähe oder im Sinne von wende dich nicht komplett ab. Gib deinen psychisch erkrankten Angehörigen nicht auf, das meine ich damit, mit dableiben. Das heißt nicht, du musst jetzt unbedingt im selben Raum bleiben, sondern grundsätzlich halt da zu bleiben. Es ist unheimlich schwierig, in solchen Momenten Geduld und Akzeptanz aufzubringen. Es ist aber wichtig und das Einzige, was hier eigentlich hilft. Unterstützend zur Seite zu stehen, gibt nämlich Halt. Und halte dir immer vor Augen, Rückzug ist ein Symptom der Erkrankung und nicht deine Schuld. Nutze die Zeit dann lieber, um etwas für dich zu tun. Etwas, was du gerne tust und was dir Kraft gibt, so dass du zu einem etwas späteren Zeitpunkt noch einmal wieder ins Gespräch gehen kannst. Eine Frage, die viele Angehörige auch mir immer stellen, ist, oder sie sind da meistens sehr überrascht, wenn ich sage, zeigen Sie durchaus auch die Sorgen, die Sie sich machen oder die Unsicherheit, die Sie spüren. Und deswegen lautet eine weitere Frage, verletzt es die erkrankte Person, wenn ich zeige, dass ich mir Sorgen mache? Ich finde es immer richtig wichtig, dass auch die eigenen Sorgen ihren Platz haben und dass die auch ausgesprochen werden dürfen. Also sprich mit der erkrankten Person auch über deine eigenen Gefühle, auch über deine Bedürfnisse, ohne Vorwürfe zu machen. Und es macht nicht unbedingt Druck, wenn du sagst, mir geht's damit gerade auch nicht gut. Das ist nämlich häufig die Befürchtung, dass du dann weiter Druck ausübst. Ich finde es ganz wichtig, wie gesagt, deine Sorgen und deine Unsicherheiten und auch dein Unwohlgefühl mit der Situation muss ihren Platz finden. Sicherlich ist ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt, dass es nicht doch wie ein Vorwurf klingt, aber du solltest und darfst durchaus deutlich machen, dass du auch die andere Person ernst nimmst, indem du ihr nämlich auch deine Gefühlslage zumutest. Wenn du von deiner Sorge sprichst, dann zeigt das ja auch Liebe und Verbundenheit letztendlich. Und sollte dir im Eifer des Gefechts mal so etwas rausrutschen wie, hast du überhaupt eine Ahnung, wie es mir damit geht? Vielleicht sogar noch ein bisschen heftiger formuliert oder auch etwas lauter, als es dir lieb ist. Dann sei nicht so streng mit dir selbst. Du darfst Fehler machen. Du musst nicht perfekt sein. Es reicht, wenn du gut genug bist oder wenn du es gut genug machst. Für einen Ausrutscher kann man schließlich auch um Entschuldigung bitten. Das ist das normale Miteinander. Unterm Strich können wir also festhalten. Deine Bereitschaft, immer wieder ins Gespräch zu gehen, deine Unterstützung anzubieten und dabei gleichzeitig klarzumachen, dass es ohne die Bereitschaft des anderen, dieses Angebot anzunehmen, schwierig wird, ist wertvoll an sich, so wie es ist. Ja, und wenn du dir vorstellen kannst, dass du bei all dem oder in dieser Situation, nicht nur bei den Dingen, die heute hier Thema waren, selber gerne ein bisschen Unterstützung hättest, dann überleg dir, ob du zur Angehörigengruppe dazu stoßen möchtest. Es gibt noch freie Plätze. Oder ob du dir meine 1:1 Unterstützung holen möchtest. Und dazu reicht es, wenn du mir eine E-Mail schickst an kontakt@praxisfahnemann.de und ich melde mich so rasch wie möglich bei dir zurück. Und das war's auch schon wieder für heute. Und jetzt wünsche ich dir wie immer alles Gute, viele gute Momente und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.